Gott anzubeten und auch das neue Piano einzuweihen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, rot blinkend, es ist ganz neu. Ha? Ich habe viele neue Gesichter gesehen, freue mich darüber, wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Lorenz, ich bin einer von drei Pastoren hier in dieser Gemeinde und möchte mit euch heute eine neue Serie starten zum Philipperbrief. Der Philipperbrief ist ein sehr, sehr ermutigendes Stück aus dem Neuen Testament, aus der Bibel. Und damit ihr erstmal wisst, um was es überhaupt geht in diesem Brief, habe ich ganz kurz einleitend noch etwas vorbereitet. Paulus schreibt an die Philipper. Philippi, das war so eine antike Stadt, eine sehr wichtige Stadt im Römischen Reich vor 2000 Jahren. Hier auf dem Bild seht ihr, so hat die Stadt ungefähr ausgesehen. Man hat das rekonstruiert. Ihr seht, da geht so eine Straße hier durch die ganze Stadt. Deswegen war die Stadt auch so bedeutend. Das war eine ganz, ganz wichtige Handelsstraße, die Via Egnatia, die verband den Westen mit dem Osten, war das Tor zu Asien. Und alle Handelstreibenden im Römischen Reich sind dort durchgeeiert mit ihren Karren und mit ihren Waren und haben Handel getrieben. Deswegen war die Stadt auch sehr wohlhabend. Die hatten richtig viel Cash, waren Händler aus aller Welt dort zu Hause, eine sehr internationale Stadt. Es waren auch sehr reiche Militärleute dort, die hatten sich im Ruhestand dort niedergelassen, hatten im Römischen Reich gedient, dass er mal ein Bild kriegt, wie war das ungefähr. Heute sieht die Stadt so aus, ist also nicht mehr bewohnt. Wenn ihr mal in Nordgriechenland seid, könnt ihr die Ruinen euch ansehen. Ist also nur noch ein Trümmerfeld, aber der Blick von oben auf einen Teil des Trümmerfeldes zeigt, es ist noch einiges erhalten und es zeigt, was das für eine große und prunkvolle Stadt das auch war. Hier in den Ruinen findet man ganz, ganz viele Reste von antiken Tempeln, denn diese Stadt Philippi war eigentlich ein religiöses Zentrum. Es standen Tempel für alle möglichen Gottheiten. Es herrschte so etwas wie ein religiöser Synkretismus, das heißt, es wurden alle möglichen Gottheiten gleichzeitig verehrt und angebetet. Es gab ganz viel Aberglaube und dann wurde auch noch der Kaiser angebetet in einem Extratempel. Also es ist eigentlich fast so wie heute. Jeder konnte alles anbeten, wie es ihm gerade passt, was ihm gefiel. Und in diesem Zusammenhang ist es schon erstaunlich, dass dann Paulus in diese Stadt kommt und von Jesus Christus als dem einzigen Weg zu Gott predigt. Da war er schon nicht so ganz im Style seiner Zeit. Er hat sich da etwas abgehoben und hat provoziert. Auf dieser Straße ist auch Paulus langgegangen. Das ist die Via Egnatia. Sie ist teilweise noch sehr gut erhalten. Man kann sie abwandern. Da sind die Händler langgefahren und die Leute, die weniger Geld hatten, zu Fuß lang marschiert, wie Paulus und Silas, als sie auf dem Weg waren nach Philippi. Sie hatten nämlich vom Heiligen Geist eine Vision bekommen und es war eine ganz eindeutige Führung von Gott. Sie sollten jetzt nach Philippi gehen. Sie sollten diese erste Stadt in Europa jetzt mit dem Evangelium erobern. Und das haben sie gemacht. Das ist die erste Stadt Europas, die Paulus also besucht. Was er sehen konnte, war sehr beeindruckend. Zum Beispiel dieses Amphitheater. Es hat Platz für 55.000 Menschen. Das zeigt sich auch, da merkt man, das war auch wirklich ein kulturelles Zentrum, diese Stadt. Also da wurden Theaterstücke aufgeführt, Konzerte gegeben, also ähnlich so wie in Avanche, nur etwas größer. Und es war auch auf jeden Fall größer als das Murten Classics. Man kann daraus schließen, aufgrund der vielen Sitzplätze in diesem Theater, dass die Stadt schon sehr groß war und sehr viele Einwohner hatte. Paulus ist ganz bewusst in die großen Städte gegangen, weil er wollte, dass viele Menschen das Evangelium hören. Auf dem Bild jetzt seht ihr noch den Rest vom Marktplatz von Philippi, Agora auf Griechisch. Und das ist deshalb bedeutend, weil auf diesem Marktplatz, da war auch Paulus mit dem Silas. Sie hatten ja in der Stadt als allererstes hatten sie eine Purpurhändlerin, eine reiche Frau, die hat Luxusgüter gehandelt. Der haben sie das Evangelium verkündet und sie ist zum Glauben gekommen. Das war die erste Christin dort in der Stadt. Und dann haben sie weiter verkündigt in der Stadt und haben einer Frau, einer Wahrsagerin, ihren bösen dämonischen Wahrsagegeist ausgetrieben. Dafür wurden sie von den Behörden verurteilt, bestraft und auf diesem Marktplatz wurden sie ausgepeitscht oder mit Stockschlägen bestraft. Wir wissen nicht genau, wie viele, aber es war eine echt heftige Sache und sie kamen anschließend ins Gefängnis der Stadt. Aber das war im Grunde genommen eigentlich der Start, die Geburtsstunde der Gemeinde von Philippi, denn in diesem Gefängnis kommt der Gefängnischef, der Boss vom Gefängnis, ein einflussreicher Mann, zum Glauben an Jesus und mit ihm sein ganzes Haus, alle Bediensteten, alle, die zu seiner Familie gehörten, haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen. Und damit ist eigentlich die Gemeinde in Philippi gestartet. So viel jetzt mal zur Einleitung. Als Paulus jetzt diesen Brief an die Philipper schreibt, an die Christen in Philippi, an diese junge Gemeinde, da gab es die Gemeinde schon 10 Jahre. Und Paulus hat sich gedacht, ich muss den jetzt mal einen Brief schreiben. Er konnte ja nicht immer bei allen Gemeinden, die er gegründet hatte, dabei sein. Es gab inzwischen auch gute Leiter in der Gemeinde, aber er hat ihnen Briefe geschrieben, um sie zu ermutigen und weiterzubringen in der Lehre, im Glauben. Und so schreibt er an sie. Und der Grundton in diesem ganzen Philipperbrief, wenn ihr den lesen werdet jetzt, hoffe ich, werdet ihr merken, der Grundton ist Freude. Also praktisch auf jeder Seite, die du vom Philipperbrief liest, da sprühst du die Freude raus. Ich möchte euch mal eine Kostprobe aus dem Brief kurz zeigen, zum Beispiel im 4. Kapitel, da sagt Paulus, freut euch und was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich es, freut euch. Luther hat es so übersetzt, freut euch in dem Herrn alle Zeit, egal was kommt. Warum hat Paulus so viel Freude in diesem Brief ausgedrückt? Wisst ihr das? Der Grund ist ganz einfach, er hatte die fetteste und lässigste Zeit seines Lebens. Er hatte endlich Ferien, saß auf einer ganz tollen Mittelmeerinsel und hat mal so richtig relaxed und hat sich am Leben gefreut und hat gedacht, jetzt schreibe ich den Philipper den richtig coolen Brief, Freude. Es war nicht so. Als Paulus das schreibt mit der Freude, sitzt er im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis in Rom. Er hatte wieder mal sehr, sehr lautstark und nachhaltig das Evangelium gepredigt und kam dafür wieder mal ins Gefängnis. Er saß in Rom fest. Mehrere Jahre saß er fest. Jetzt könnte man denken, meine Güte, jetzt sitzt du im Gefängnis. An und für sich ist es doch der größte Mist. Du kannst nicht mehr wirken, du bist eingesperrt. Und Paulus schreibt über die Freude. Freut euch, Freunde, egal was kommt und wo ihr seid, ob im Gefängnis oder ob alles glatt läuft. Freut euch, wenn alles glatt läuft. Und wenn ihr gerade einen Gewinn im Lotto gemacht habt oder wenn ihr gerade auf der Arbeitsstelle ein richtig cooles Ding gemacht habt oder wenn in der Schule gerade die Prüfungen bestanden sind oder wenn ihr euch gerade verliebt habt, dann ist das mit der Freude ja kein Problem. Sind wir alle dazu fähig. Und Paulus zeigt aber hier uns ein Geheimnis des Glaubens. Er sagt, Freude ist eigentlich unabhängig von den äußeren Umständen, wo du gerade bist, ob du jetzt gerade in Trauer bist, ob du gerade eine ganz schwere Zeit durchmachst, ob du gerade vor Problemen stehst, wo du nicht genau weißt, wie das rauskommt. Es gibt eine Freude für Menschen, die glauben, die ist unabhängig von den äußeren Umständen. Dem Geheimnis wollen wir jetzt noch mal kurz auf den Grund gehen. Freut euch in dem Herrn, sagt Paulus. Freut euch in dem Herrn, was bedeutet das denn? Wollen wir kurz mal drüber nachdenken? Paulus hätte schreiben können, freut euch an dem Herrn. Aber er schreibt in dem Herrn, das muss ja etwas bedeuten. Ich habe da mal ein gutes Beispiel gehört, um das zu verstehen. Man kann sich ja an einer Familie, zum Beispiel an der Nachbarsfamilie, freuen, weil die sich so lieb haben, weil die so viele Kinder haben, weil die so ein tolles Familienleben haben. Da kann man sich als Nachbar an dieser Familie freuen. Sagen, hey, coole Familie. Aber es ist natürlich was völlig anderes, wenn du zu dieser Familie gehörst und dich in dieser Familie freust am Familienleben und weil du dazugehörst. Versteht ihr den Unterschied? Paulus meint hier die Freude von Menschen, die an Christus, am Leben in Christus beteiligt sind, die zu ihm gehören, die zu seiner Familie gehören, sagt er, dann hast du eine ganz andere Freude. Und ich glaube, er bezieht sich hier in der Formulierung auf eine Aussage, die Jesus Christus selber mal gemacht hat. In Johannes 15 sagt er zu seinen Nachfolgern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ihr kennt das Bild Weinstock, Regen am Willi, habt ihr sicher schon mal gesehen. Der Weinstock, da sind die Reben dran, da fließt der Rebsaft durch und dann bilden sich die Trauben. Also, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, angeschlossen an mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da spricht er genau das an, sagt, es geht um eine ganz intensive Beziehung, Lebensbeziehung zu mir, dass ihr in mir bleibt, verbunden seid mit mir, dem Leben, der Lebenskraft, der Lebensfreude. Wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt, dann habt ihr Freude. Es geht eigentlich im Grunde um Gemeinschaft mit Jesus, um eine wirklich intensive Beziehung zu ihm. Und dass ich dann alles, was Christus für mich getan hat, auf mich beziehen kann. Jemand, der mit Jesus verbunden ist, der sagt, hey Jesus, alles, was du gemacht hast, das ist für mich und ich freue mich darüber. Du hast mir das Leben geschenkt und ich danke dir dafür, ich freue mich dafür, darüber, dass ich leben darf. Du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben und ich freue mich darüber, dass du mir meine Schuld vergibst, dass ich befreit leben darf. Du hast mir den Heiligen Geist geschickt und das ist jetzt meine Kraft, mein Leben, meine Energie, mein Mut. Ich danke dir dafür. Alles, was du gemacht hast, ist für mich. Du bist mein Leben, Jesus. Du hältst zu mir, auch wenn es dick wird. Du bist immer um mich, immer nah bei mir. Ich halte fest zu dir. Ich bleibe in dir verwurzelt. Ich mache mein Leben in dir fest. Versteht ihr? Es geht um diese Verbundenheit, auf diese Grundausrichtung, auf die Quelle des Lebens, Jesus Christus. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wenn uns die Freude fehlt, ihr lieben Freunde, das will ich euch als Rat mitgeben. Vielleicht sagst du, ich wünschte mir diese Freude. Es hat immer etwas damit zu tun, wie du diese Verbindung, diese Lebensverbindung mit Jesus lebst. Ob du dir Zeit nimmst, in seine Gegenwart einzutreten, mit ihm zu reden, in seinem Wort zu lesen, dich nach ihm auszustrecken in Anbetung, da beginnt es. Eigentlich könnte ich vielleicht hier schon mal Schluss machen, weil das wäre schon ein erster Schritt für dich. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus eigentlich aus? Und das hat etwas mit der Freude zu tun, die Jesus dir schenken möchte. Ich möchte es noch festmachen an einer Sache. Ein Freund von mir, der hat Ferien gemacht. Ich mache jetzt nächste Woche auch Ferien. Wir fliegen nach Kreta. Mein Freund war in Italien. Und da hatte er sich in den Kopf gesetzt, er wollte unbedingt mal mit einem der Fischer mal aufs Mittelmeer rausfahren und mal so auf den Fischfang mit rausgehen. Und da hat tatsächlich einer der Fischer gesagt, ja, wenn Sie wollen, Sie können mal mitfahren mit mir, müssen früh um 3 da sein, dann gehe ich raus. Ja, und da ist er mit ihm in das Boot gestiegen, die sind raus aufs Mittelmeer gefahren und dann irgendwann haben sie die Netze ausgeworfen und mein Kollege hat gesagt, hey, der Fischer hatte eine mega gute Laune, so ein richtiger Italiener, der hat immer gesungen, oh Sole mio und was die Italiener so singen, also er war richtig gut drauf. Und dann haben sie das Netz dann nach einer Stunde oder so, sind die mit dem Kutter da durch die Gegend geeiert und haben das Netz dann reingezogen. Jetzt war mein Freund richtig schon kribbelig, was kommt jetzt da alles raus? Und sie ziehen das Netz rein und sie hatten nicht einen einzigen Fisch da drin. Ah, sagt er, schade, eine Enttäuschung, die hätte das jetzt sehen wollen, viele Fische und so, einen reichen Fang, aber es war nichts, sie haben nichts gefangen. Da hat der Fischer gesagt, ja, schmeißen wir jetzt das Netz nochmal rein und hat weiter gesungen und war fröhlich und hat sich einfach gefreut und so. Ja, mein Kollege dachte, ja, der weiß wahrscheinlich schon, jetzt beim zweiten Mal holt er was raus. Sie holen beim zweiten Mal das Netz wieder ein und es wiederholt sich, nicht ein Fisch im Netz. Da sank jetzt schon bei meinem Kollegen die Stimmung etwas, sage ich, eine Enttäuschung. Er hatte sich das völlig anders vorgestellt. Aber der Italiener war fröhlich. Also er hat es überhaupt scheinbar gar nichts ausgemacht. Er hat gesungen und war fröhlich und einfach gut drauf. Das ging jetzt schon meinem Kollegen langsam auf den Keks, dass der so gut drauf war. Jedenfalls haben sie noch ein drittes Mal wiederholt, die ganze Geschichte. Es wurde schon langsam morgen, sie holen das Netz rein und ihr wisst schon, nichts drin. Und das macht aber dem Fischer auch nichts aus. Er ist fröhlich und sie tuckern zurück und dann bricht es aus meinem Kollegen raus und er sagt, hier, sag mal, ich kann das nie verstehen, wir haben jetzt die ganze Nacht hier gefischt und gemacht, aber wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen und du bist so fröhlich und du bist so gut drauf, woher kommt das? Und da sieht ihn der Fischer ganz erstaunt an und sagt, ich freue mich, weil Gott ist. Und mein Kollege sagt, das war für mich eine Lektion, es gibt eine Freude, einfach weil Jesus da ist. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das wollte ich euch zur Einleitung sagen. Das ist der Grundton von diesem Brief. Und jetzt schauen wir uns mal aus dem zweiten Kapitel einen ganzen Abschnitt miteinander an. Den ersten Abschnitt haben wir uns schon angesehen in der Gebetsstunde und in der Einleitung. Manche von euch waren dabei. Jetzt gucken wir uns das zweite Kapitel an. Seid ihr parat? Luke, ja? Bist okay? Guck mal, dann machen wir jetzt den zweiten Abschnitt. Ich mache das so, ich zeige euch immer gerade den Text, den Bibeltext, und ihr könnt das mitlesen und denken wir mal miteinander drüber nach, was das bedeuten könnte für uns. Spannend ist das ja, er schreibt also das mit der Freude an Christen in Philippi, die leben in dieser Beziehung zu Jesus und die haben diese Freude. Und im Kapitel 2 beschreibt jetzt Paulus eigentlich, was geschieht, wenn Menschen mit Jesus verbunden sind und in einer Gemeinschaft wie unserer Gemeinde so zusammenleben. Was sind die Kennzeichen? Und jetzt schreibt er Folgendes. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nicht wahr? Beginnt er, also das ist eine rhetorische Frage, das haben die Griechen auch so gemacht, immer rhetorische Fragen gestellt, heißt eigentlich, na klar, das ist euch wichtig, das ist gar keine Frage. Wir sind mit Jesus verbunden, wir haben Freude an ihm und da gibt uns Gott durch den Heiligen Geist eine völlig andere Qualität von Gemeinschaft. Hat sich komplett verändert. Wir sind in unserem Zusammensein geprägt durch das, was Gottes Geist ermöglicht unter uns, eine andere Qualität von Zusammenleben von Menschen. Und da werden drei Qualitätsmerkmale jetzt hier genannt. Das eine, was hier genannt wird, ist, da ist viel Ermutigung. Ermutigung. Wisst ihr, was Ermutigung ist? Im Griechischen steht das Wort Parakletos. Paraklet ist der Beistand. Das ist ein Begriff auch für den Heiligen Geist, der uns beisteht, uns ermutigt, uns Kraft gibt. Und dieses Wort bedeutet Ermutigung. Also da ist viel Ermutigung, wo Menschen zusammen sind, die mit Jesus verbunden sind. Da hört man oft solche Sätze wie, hey, das ist super, dass du da bist. Oder man hört so einen Satz wie, hey, das hast du genial gemacht. Du bist wirklich von Gott reich beschenkt. Du hast dann die ganz starke Begabung. Da wird Wertschätzung entgegengebracht. Man nimmt sich einander wahr und freut sich aneinander. Das geschieht. Dieses Wort der Ermutigung, Paraklesis, bedeutet aber auch Ermahnung. Aber immer im Sinne von, dass man sich Sorgen um den anderen macht. Sagt, hey, ich mache mir Sorgen, dir geht es in letzter Zeit zu schlecht, ich nehme das wahr. Kann ich irgendwas für dich tun? Hey, hab Sorge zu dir. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Es ist jedenfalls viel Ermutigung da, wo Christen so zusammenleben. Und das Wesen ist, wo Ermutigung ist, da kommen die zum Aufblühen. Da blühen Menschen auf in so einer Gemeinschaft. Sie entdecken förmlich ihre Begabung, Sie beginnen zu lachen, sie trauen sich etwas, sie tauen auf. Da ist ganz viel Ermutigung. Das ist das erste Merkmal von einer solchen Gemeinschaft. Das zweite Merkmal ist, da trösten sich Menschen mit der Liebe von Christus. Steht hier. Ihr seid Menschen, die sich mit seiner Liebe trösten. Das ist also kein oberflächliches Gerede, dass man sagt, mach dir keine Gedanken, das kommt schon gut und so. Wir haben ja oft so lockere Sprüche drauf, die völlig wirkungslos sind. Sondern hier steht, wir trösten uns mit seiner Liebe. Da steht das Wort Agape. Agape steht für die göttliche Liebe. Die wird eigentlich fast immer für Jesus gebraucht. Das Kennzeichen dieser Liebe ist, dass sie kraftvoll ist. Das Kennzeichen dieser Liebe ist, dass sie völlig selbstlos ist und dass sie den anderen liebt, einfach um seiner selbst willen. Wir lieben ja auch manchmal Menschen, aber oft eigentlich erwarten wir dann eine Gegenleistung so versteckt, dass wir sagen, hey, ich finde dich lässig und so. Aber eigentlich wünschte ich mir, dass du mir dann auch sagst, ich finde dich lässig. Aber bei dieser göttlichen Agape-Liebe ist das eben nicht so. Man liebt den anderen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Man liebt ihn einfach, weil er so ist, wie er ist. Als ein Geschenk von Gott, einfach um seinetwillen, ohne Hintergedanken, ohne etwas damit zu bezwecken. Man kann einfach sagen, ich mag dich. Auch mit deinen Ecken und Kanten kann ich dich annehmen. Und dann kann ich dir auch etwas sagen, einen Zuspruch geben, der dann wirklich Kraft hat. Weil wir nehmen viel eher etwas von Menschen an, wo wir spüren, die haben uns wirklich gern. Also es ist das zweite Kennzeichen einer solchen Gemeinschaft, wo Menschen mit Jesus verbunden sind, da mögen sich die Menschen. Aus ehrlichem, tiefsten Herzen mögen sie sich. Und das dritte Kennzeichen ist, das sagt Paulus, ist bei euch tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Das ist auch ein Kennzeichen. Das tiefes Mitgefühl und Erbarmen zu finden. Spannend ist hier noch, für Mitgefühl und Erbarmen steht hier das griechische Wort. Entschuldigt, wenn ich heute zu viel Griechisch bringe, aber das Wort muss ich jetzt noch loswerden. Das ist, glaube ich, das Letzte. Das ist das Wort Splanchna. Das bedeutet Eingeweide. Und eigentlich müsste man das wörtlich so übersetzen, dass es uns bis ins Körperliche hinein bewegt, dass der andere in Not ist. Bei Jesus stand dieses Wort, genau dieses Wort, wenn geschrieben wird, und Jesus jammerte die Not der Menschen, ihre Krankheit, ihre Verlorenheit. Da steht immer, und es jammerte Jesus, Splanchna, es drehte ihm praktisch die Eingeweide im Bauch um, so sehr hat ihn das bewegt. Hat ihm richtig Mühe gemacht, hat ihn angerührt. Tiefes Erbarmen. Das heißt, dort, wo Menschen mit Jesus verbunden sind, dann nehmen sie einander wahr und spüren, du hast gerade Not und du hast richtig Schwierigkeiten und das bewegt uns und das geht uns nahe. Es bewegt uns zutiefst, dass du in Schwierigkeiten bist, dass du Mühe hast. Bei Jesus wird ja gesagt, dass es ihm sogar nahe ging und dass er tiefes Erbarmen hatte, gerade auch mit den Menschen, die völlig neben der Spur waren, die in Sünde gelebt haben sogar. Das ist also sehr beachtlich. Dort, wo Menschen als Christen zusammenleben, dort geschehen ja auch viele Fehler und da wird man schuldig und da leben manchmal Menschen auch in Sünde. Aber wenn Erbarmen und tiefes Mitgefühl unter uns ist, dann ist man eher bereit zu verzeihen, Schuld nachzusehen, als nachzutragen. Man kann vergeben. Und man betet für denjenigen, der in Not ist, der gerade auf Abwägen ist. Man versucht, ihn zurückzugewinnen. Es ist einfach tiefes Mitgefühl und Erbarmen da. Wow, hä? Würdest du zu so einer Gemeinschaft gehen, wo das so ist? Gott schenkt das unter uns, wo wir miteinander so verbunden sind mit Jesus. Da kommt sein Leben rein in unsere Gemeinschaft. Seine Liebe, sein Erbarmen, seine Ermutigung. Und ich muss euch sagen, ich habe eine Vision von unserer Gemeinde hier in Burden, wo das in ganz reichem Maß da ist. Dass es eine Freude ist, sich zu treffen, zusammen zu sein, weil wir ermutigt werden, geliebt werden, gestärkt werden, wo man uns vergibt. Versteht ihr? Das ist das Bild von Gemeinde. Und das ist zu finden, wo wir uns nahe zu Jesus halten. Jetzt geht Paulus weiter und sagt, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Macht meine Freude vollkommen, sagt er. Man spürt zwischen den Zeilen, dass Paulus etwas vermutet, nämlich, dass es doch dann doch so ein paar Zwistigkeiten schon gibt in der Gemeinde, ein paar Spannungen. Es ist ja immer so, wenn Menschen zusammenleben und sie haben Jesus lieb und sie erleben so eine fantastische Gemeinschaft, so viel Ermutigung durch Gottes Geist, dann hat natürlich der Gegenspieler Gottes nie eine Freude dran. Er versucht immer, Menschen gegeneinander auszuspielen und das, was Gott aufbaut, zu zerstören. Und da ist er sehr fähig in dieser Sache. Da ist er Spezialist. Und er beginnt immer in den menschlichen, zwischenmenschlichen Dingen Zwietracht zu sehen. Also man spürt, dass doch nicht irgendetwas euch gegeneinander aufbringt. Seid wach. Er fährt jetzt weiter. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das setzt jetzt Paulus wie den Maßstab. Und der steht heute, wie auch damals, schon eigentlich gegen den Trend. Wir sind Kinder unserer Zeit und der Individualismus hat uns alle ein Stück weit gefangen genommen. Individualismus heißt, ich frage immer zuerst, was für mich passt, wie es für mich stimmt, was mir dient und was ich will. Ich darf das nicht verwechseln dass Gott uns als ein Individuum sieht. Das sieht er. Er liebt jeden von euch ganz individuell und hat jeden von uns individuell anders gemacht, mit anderen Begabungen, mit anderen Stärken. Das ist ein Werk Gottes. Aber Individualismus, schwieriges Fremdwort, bedeutet eigentlich, dass wir gerade das, was Gott gut gemacht hat, missbrauchen. Wir denken immer nur an uns und sehen nicht, dass Gott die anderen auch fantastisch gemacht hat. Also Paulus sagt hier, ihr müsst jetzt in eurer Haltung euch an Jesus Christus orientieren. An Jesus Christus orientieren. Es ist eine Gefahr immer da. Er nennt hier zwei Sachen. Einmal die Streitsucht. Da, wo Menschen beginnen, nur sich zu sehen und zu sagen, naja, also nur meine Meinung zählt und nur ich habe die richtige Antwort und wo man sich gar nicht mehr die Mühe gibt, mal auf den anderen zu hören und mal auf seine Gedanken einzugehen. Streitsucht oder Überheblichkeit dort, oder Ruhmsucht könnte man das auch übersetzen. Das ist immer das, wo wir uns selber enorm wichtig nehmen. Ja, auch ich bin enorm wichtig und alles muss sich um mich drehen. Und was ich sage, da müssen die Leute jetzt klatschen und die müssen mich ehren. Also das ist eine Gefahr, Streitsucht und Überheblichkeit, Ruhm zu suchen und die eigene Ehre zu suchen, sagt Paulus. Luther hat das so übersetzt, diesen ersten Teil, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut soll einer den anderen höher als sich selbst achten. Also nicht die eigene Ehre suchen, sondern demütig sein. Was ist eigentlich eine gute Übersetzung für Demut? Habt ihr mal über das nachgedacht? Ich habe mal eine Übersetzung gehört und ich finde dies nach wie vor die beste, die kürzeste. Demut ist eigentlich der Mut, anderen zu dienen. Demut ist der Mut, von sich wegzuschauen, auf die anderen hinzuschauen und ihre Bedürfnisse und ihnen da drin zu dienen. Und das ist immer ein Zwiespalt. Wir sind immer doch versucht, nach unserem eigenen zu schauen, unsere eigene Ehre zu suchen, als so wie Christus demütig zu sein. Ich habe das mal versucht gegenüberzustellen, um den Kontrast darzustellen. Also wenn wir unsere eigene Ehre suchen, dann stellen wir immer das Ich in den Mittelpunkt und was mir passt. Wenn wir demütig sind, dann hören wir viel häufiger das Wort Du. Und was dir wichtig ist, das ist im Mittelpunkt, das Wohl des anderen. Wenn wir nach eigener Ehre trachten, dann wollen wir sichtbar sein mit dem, was wir machen. Dann sollen alle das sehen, was wir machen. Wenn wir demütige Menschen sind, dann ist uns das gar nicht so wichtig. Dann tun wir viele Dinge auch im Verborgenen, wo gar niemand das sieht. Wenn wir nach eigener Ehre trachten, dann pochen wir sehr gern auf unser gutes Recht. Wenn wir demütige Menschen sind, dann ist uns das nicht so wichtig, dann lassen wir Gnade vor Recht ergehen, dann stecken wir auch mal zurück und vergeben, einfach so. Demut ist das, was Gemeinschaft untereinander fördert und das Streben nach eigener Ehre, gerade entgegengesetzt, zerstört ist eigentlich. Deswegen tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut soll einer den anderen höher als sich achten. Wir sollen höher von dem anderen denken und ich glaube, das kann nur der Heilige Geist machen, dass er uns befreit, dass wir uns selbst nicht zu wichtig nehmen. Jemand hat mal gesagt, demütig werden heißt, ich stelle mich bewusst etwas tiefer, dann kann ich zu den anderen aufschauen. Hat mir gefallen. Ich stelle mich bewusst etwas unten an, damit ich besser zu den anderen aufschauen kann. Ich denke von dem anderen höher als von mir selbst. Und das ist mehr als nur Respekt. Respekt ist schon super, dass wir uns respektieren. Aber höher denken von dem anderen ist mehr. Zum Beispiel ist das, dass ich dem anderen mal grundsätzlich unterstelle, dass er es gut mit mir meint. Ihm nicht schon was Böses unterstelle, sondern ich unterstelle ihm, er meint es gut. Er meint es gut mit mir. Von ihm höher denken heißt, ich nehme jetzt mal die Zeit und versetze mich mal bewusst in seine Situation hinein, um ihn besser zu verstehen. Und ich achte seine Argumente. Ich achte vielleicht auch die Situation, in der er steht, warum er so reagiert. Höher von dem anderen denken heißt, ich achte jetzt mal ganz bewusst auf seine Aussagen, auf seine Sichtweise und ich will ihm in dem, wo er drinsteckt, helfen und unterstützen und ihm helfen. Ich achte ihn als Bruder, ich achte sie als Schwester. Ich achte höher von ihnen. Und jetzt schreibt Paulus ein Lied. Das heißt, das ist ein Christus-Hymnus, ein Loblied auf Jesus Christus, den er jetzt als Vorbild uns vor Augen stellt. Es könnte sein, dass das Lied damals in Philippi bekannt war, überhaupt in der Christenheit schon bekannt war und dass man das wirklich kannte in den Gemeinden und es gesungen hat. Ich kann es nicht beweisen, aber viele der Bibelausleger vermuten das. Und dieses Lied geht so. Er, Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das sagt Paulus in diesem Lied, um uns zu zeigen, so ist Christus gesinnt, so sieht Demut aus bei Jesus. Und ich wollte euch das mal noch kurz grafisch verdeutlichen, was hier geschieht bei Jesus. Also, er sagt am Anfang, Christus ist wie Gott im Himmel beim Vater, er ist wie Gott, er ist Gott gleich. Und er wird demütigt und erniedrigt sich so sehr, dass er wie ein Mensch wird. Er wird einer von uns sozusagen, das müsste ich mal vorstellen, er begibt sich als Gott auf ein so tiefes menschliches Niveau zu dir und mir, wird einer von uns, wird wie als ein Mensch erkannt, so sehr, dass Menschen gar nicht mehr gesehen haben, das soll Gott sein, der sich mit Sündern an den Tisch setzt und so. Also das war für die Leute unfassbar. Er erniedrigt sich, wird ein Mensch, so demütig. Er erniedrigt sich sogar noch mehr, er wird wie ein Sklave. Er wird ein Diener, aber wörtlich steht hier im Text das Wort Doulos, das heißt ein Sklave wird er. Ein Sklave ist jemand, der sagt, ich habe gar keine Rechte mehr, ich lasse das alles los. Ich will gar nicht mehr auf meine göttlichen Rechte pochen, sondern ich will dienen. Ich will euch Menschen dienen in eurer Not. Ich bin parat, alles zu geben, damit ihr sogar von eurer größten Not, eurer Schuld befreit werdet. Also das ist eine Wahnsinnserniedrigung. Der, der eigentlich Gott ist, wird ein Sklave. Bindet sich die Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist unfassbar, so demütig. Es geht noch weiter, die Erniedrigung hier im Lied heißt es, er stirbt wie ein Verbrecher den schlimmsten Tod am Kreuz. Wie ein Verbrecher. Eine absolute Erniedrigung, er stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz, obwohl er völlig ohne Schuld war. Das macht er nur für uns, um unsere Position einzunehmen und stellvertretend für dich und mich gerade zu stehen, für unsere Sünde, um sie aus der Welt zu schaffen, dass wir Vergebung erhalten. Also wisst ihr, wir müssen das uns vorstellen, Christus hätte jederzeit die Chance gehabt, auch selbst als er noch am Kreuz hing, zu sagen, jetzt mache ich dieses Spiel nicht mehr mit, ich bin Gott. und steigt vom Kreuz runter und hätte sie alle fertig machen können und hätte ihnen zeigen können, wie seine Macht ist. Und sie haben ihn ja noch provoziert: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch runter. Und er hat bewusst ausgehalten, hat sich gedemütigt, weil er wollte uns dienen und uns befreien. Das müssen wir mal verstehen, dass Gott sich so erniedrigt und in Jesus den Verbrechertod stirbt. Das ist die Demut, die Christus uns vorlebt. Jetzt sagt Paulus weiter: Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sie einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also jetzt kommt es zu dieser verrückten Erhöhung, will ich sagen, dass er jetzt den Namen hat über alle Namen: Er ist Herr. Also, weil er sich selbst freiwillig so erniedrigt hat und gedemütigt hat, ehrt ihn Gott, lässt ihn auferstehen an Ostern, er gibt ihm neues Leben, an Himmelfahrt lässt er ihn in den Himmel wieder auffahren, an der rechten Seite Gottes sitzt er als Herr der ganzen Welt. Alle werden einmal vor ihm niederknien, sagt Paulus. Er hat so, es gibt keinen, der größer ist als Jesus Christus. Er ist jetzt der Herr. Also das ist der Weg der Erniedrigung. Den hat Jesus freiwillig gewählt für uns. Und das ist entgegengesetzt der Weg der Erhöhung. Meine Schrift wird immer schlechter, je länger der Abend geht. Den Weg der Erhöhung, das hat Gott ihm geschenkt. In diesem Modell, was Christus uns vorlebt, ist eines noch recht entscheidend. Jesus hat das selber seinen Jüngern mal so gesagt, weil da waren zwei, die strebten nach Größe. Und sie haben zu Jesus gesagt: Wer ist denn jetzt eigentlich der Größte im Reich Gottes? Und hat Jesus ihnen gesagt: Wenn du der Größte sein willst im Reich Gottes, dann musst du ein Diener von den anderen werden. Und das hat Jesus selber so vorgelebt. Er hat sich erniedrigt, ist ein Diener für die anderen geworden. Und Jesus sagt: Wahre Größe ist bei den Menschen, die sich erniedrigen und anderen dienen und die anderen sehen. Und die wird Gott auch erhöhen. Er wird ihnen Ehre geben. Ich möchte dir eins sagen: Wenn du selber nach Größe und nach Ehre trachtest, wird es dir nicht gelingen. Deswegen heißt der Titel von meiner Predigt auch: Hinabsteigen zur Größe. Hinabsteigen zur Größe. Wenn du den Mut hast, den Weg Jesu zu gehen, dich zu demütigen und anderen zu dienen, da sagt Jesus, das ist wahre Größe. Das sind die Menschen, die in meinem Reich Bedeutung haben. Hinabsteigen zur Größe. Ich möchte euch diesen einen Vers noch einmal vorlesen. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das bedeutet, dass Jesus sich wünscht, wenn du sein Jünger bist, dass du beginnst, von deinem hohen Ross herunterzusteigen, anderen höher zu achten als dich selbst, ihn zu dienen, auf sein Wohl bedacht zu sein und nicht nur immer auf dich zu schauen und was dir dient und was für dich wichtig ist und wie es für dich stimmt. Das ist wirkliche Größe. Steig herunter von deinem hohen Ross und Gott wird dich ehren und er wird dein Leben segnen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten das jetzt mal ganz praktisch üben und mal einen Versuch starten. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten, wie du das in der nächsten Woche oder vielleicht heute schon mal üben kannst. Es ist egal, wo du jetzt stehst, ob es jetzt noch vieles sich um dich selber dreht. Entscheidend ist, in welche Richtung du unterwegs bist. Wir könnten heute die Richtung ändern und sagen, ich will die Gesinnung von Christus beginnen zu leben. Von mir weg auf die anderen zu sehen. Eine Möglichkeit ist, jetzt kommen die Musiker schon, sie geben noch einen schönen Soundteppich, dass du jetzt gut überlegen kannst. Die Frage ist, ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Könnte das bedeuten? Wie könntest du beginnen, einmal etwas Gutes für die anderen zu tun? Nicht für dich, mal für die anderen. Eine Möglichkeit könntest du heute gerade umsetzen. Ich habe gesehen, wir sind doch einige heute hier, die zum ersten Mal da sind, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Normalerweise guckst du ja gerade zu denen nach dem Gottesdienst, die du schon kennst und redest mit denen. Aber versetz dich mal jetzt in die Lage von Leuten, die zum allerersten Mal den Schritt hier in unsere FEG gesetzt haben, die mutig genug waren. Was würden die sich eigentlich jetzt wünschen? Sieh mal weg von dir, versetz dich mal in die Lage von Menschen, die zum ersten Mal kommen. Was würdest du dir wünschen an ihrer Stelle? Du möchtest nicht vereinnahmt werden, dass sie gerade kommen und sagen, ah, super, du kannst gerade bei uns mit einsteigen, wir suchen noch jemand im Putzteam. Aber du möchtest wahrgenommen werden, oder? Dass jemand wahrnimmt, ah, du bist heute gekommen. Dass jemand dich anlächelt. Dass jemand einfach mal mit dir spricht. Wisst ihr müsst gar keine theologischen Probleme diskutieren. Ihr könnt einfach sagen, hey, ich mache es immer so, ich heiße Thomas. Ah, okay, du bist der Christoph, schön, bist du da. Und dann könnt ihr miteinander reden, könnt einen Kaffee trinken, einfach euch ein bisschen kennenlernen, wahrnehmen. Das ist die erste Möglichkeit. Geh mal auf jemanden zu, den du noch nicht kennst. Du musst ja nicht sagen, bist du neu hier? Der ist vielleicht schon so lange da wie du, bloß du hast noch nie mit ihm geredet. Ne? Sag einfach so wie ich heiße Thomas. Er sagt dir seinen Namen und dann trinkt zusammen einen Kaffee und redet noch ein bisschen. Jeder, der Neues möchte, wissen, haben die auf mich gewartet? Freuen die sich über mich? Habe ich eine Chance, in diese Runde mit reinzukommen? Oder ist ein eingeschworener Haufen, wo niemand Fremdes jemals Kontakt kriegt? Versetz dich in den anderen rein, tu ihm etwas Gutes. Das wäre ein erster Beginn heute. Die zweite Möglichkeit dafür, könnt ihr mal euer Handy oder euer Nattel mal rausholen. Habt ihr das jetzt gerade da? Bekennt euch zu eurem Nattel. Holt es mal raus. Ihr habt ja da so eine Notizblockseite. Habe ich jetzt auch gelernt, da kann man sich Notizen machen. Ihr habt die meisten auch eine elektronische Agenda bei euch drin. Ja? Und überlegt doch mal, gibt es Menschen in meinem Umfeld, in der Familie, auf der Arbeit, in der Schule, irgendeinen Menschen, wo ich doch mal etwas Gutes tun sollte nächste Woche. Jemand, wo ich einen Eindruck habe, das täte ihm wirklich mal gut. Da könnte ich den unterstützen, ich könnte ihm helfen. Und mach dir mal bewusst jetzt Gedanken, wer könnte das denn sein? Und was würde dem so richtig gut tun? Es muss gar nicht unbedingt jemand sein, den du so wahnsinnig magst. Vielleicht ist es auch jemand, wo du eher Mühe hast und wo es mal den Mut bräuchte zu sagen, es tut mir leid oder ich wollte mal ein Kompliment machen, wo du über deinen Schatten springen musst vielleicht. Also wer könnte das sein? Ich bitte euch einfach mal einen Moment, euch Zeit zu nehmen, euch Gedanken zu machen, welcher Mensch ist der, wo ihr in den nächsten Tagen mal etwas zu lieb tut.